Das Thema in dieser Morgenstunde lautet geistliche Unmündigkeit und fleischliche Menschenbindung. Wir hören auf das Wort aus 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Und ich, Brüder, vermochte nicht zu euch zu reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischernen, als zu Unmündigen in Christus. Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, dennoch nicht vermochtet ihr es, ja noch nicht einmal jetzt vermögt ihr es. Denn ihr seid noch Fleischliche. Denn wo Eifersucht und Hader unter euch sind, seid ihr da nicht Fleischliche und wandelt gemäß Menschenweise? Denn wenn jemand sagt, ich bin des Paulus, ein anderer aber, ich des Apollos, seid ihr da nicht wie die Menschen? Was ist da Herr Apollos? Was ist aber Paulus? Diene, durch welche ihr gläubig geworden seid, und zwar so, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat getränkt, Gott jedoch lässt es wachsen. So ist weder der Pflanzende etwas, noch der Kränkende, sondern Gott, der wachsen lässt. Der Pflanzende aber und der Tränkende sind eins. Jeder aber wird den eigenen Lohn empfangen gemäß der eigenen Mühe. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Wohnbau.
Ja, wenn du einen Beruf ausüben möchtest, egal welchen, dann brauchst du eine gute Ausbildung. Das heißt, ohne Fachwissen wird es schwierig, ordentliche Arbeit abzuliefern. Wenn ich Gallensteine oder Nierensteine hab, dann gehe ich ja nicht zum Metzger und lass mir die rausmachen, sondern dann muss das ein Chirurg machen, der das gelernt hat. Wenn es um die Bibel geht, um das biblische Fachwissen, da ist das nicht anders. Das heißt, wenn ich evangelistisch tätig sein will, brauche ich gutes Fachwissen, was biblisch begründet ist. Aber da gibt es noch einen Unterschied. Wenn es um das biblische Fachwissen geht, wenn es um Evangelisation geht, wenn es um mein Leben geht, das schriftgemäß verlaufen soll, dann müssen wir zum Fachwissen noch was ganz Wichtiges haben. Nämlich, wir müssen den Geist der Sache beurteilen können. Paulus schreibt mal in 2. Korinther 3, Vers 6, Gott hat uns tauglich gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht der Buchstabenvorschrift, sondern des Geistes. Denn die Buchstabenvorschrift, die tötet, der Geist aber macht lebend. Natürlich bezieht er sich hier in erster Linie auf das alttestamentische Gesetz, die Tora oder den Alten Bund. Aber wir können auch aus der Gesamtschau des Neuen Testamentes heraus das auch darauf anwenden. Denn auch Jesus hat es gelebt. Paulus war da ganz groß drin, nämlich nicht nach dem Buchstaben zu urteilen, sondern nach dem Geist der Sache. Denk an die Geschichte, als die Jünger Jesu da Ehren ausraubten am Sabbat und die schlauen Theologen des ersten Jahrhunderts haben sich beklagt, dass sie den Sabbat brechen würden. Da hat Jesus ja auch gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da, gell? Nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist so ein Beispiel von vielen, woraus wir erkennen, dass das Leben und das geistgemäße Verwenden biblischer Grundsätze vorne dran steht. Also ein hartes, schriftgemäßes Urteil ist nicht immer gut. Es geht um den Geist der Sachen. Jetzt kann es sein, dass eine Geschichte so beurteilt wird, eine andere anders, nach dem gleichen biblischen Maßstab, weil der Betroffene eben ein anderes Umfeld hat, andere Verhältnisse vorliegen, wie auch immer. Bevor ich da näher einsteige jetzt, möchte ich nochmal drei weltliche Zitate bringen und noch einen Bibeltext, wo es um das Lernen geht. Wilhelm Busch ist ja bekannt, er hat mal gesagt, also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Und er hat das immer alles auf den Punkt gebracht, gell? Kurz und bündig. Dann Ralph Waldo Emerson ist ein amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, der hat gesagt, Ausbildung heißt, das zu lernen, von dem du nicht einmal wusstest, dass du es nicht wusstest. Fand ich auch gut, gell? Und ja, und dann einer von aus meinem Jahrgang, Hermann Lahm, ist auch ein Textdichter, der hat gesagt, nur wer selber brennt, kann andere anfeuern. Also wenn du selber nicht überzeugt bist von dem, was du sagst, dann hat es auch keine Wirkung. Aber natürlich ist für uns die Bibel der Maßstab. Wir wollen ja nicht uns bei den weltlich Weisen da Rat holen, aber ich finde die trotzdem ab und zu ganz lesenswert. Es gibt einen schönen Bibeltext vom Lernen, ist allerdings auch mehr negativ gestrickt, wo Paulus dem Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 3, 7. Es gibt welche, die immer lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt welche, die immer lernen, aber das geht nicht weiter. Ja? Also ständiges Lernen mit mangelndem Unterscheidungsvermögen und verführt durch Religionsgesetze, das führt nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Wir müssen uns also davon trennen. Wir werden im Verlauf des Themas das noch sehen, dass es immer darauf ankommt, sich frei zu machen von traditionellen Denkweisen, sondern den Bibeltext in mein Leben hineinzunehmen und der Geist Gottes entscheidet für mein Leben, für mich, was dieser bestimmte Text, was er auch sein mag, dann für mich bedeutet. Und das kann für dich was ganz anderes sein als für mich. Und diese Freiheit in Christus, die verteidigt das Wort Gottes aufs Äußerste. Ich weiß, dass das von der traditionellen Theologie nicht so gern gesehen wird oder gehört wird, wie auch immer, weil die Tradition ist oft stärker als das Wort Gottes bei dem Einzelnen. Aber das liegt daran, weil Timotheus gesagt hat, ich habe es eben gelesen, sie lernen immer, gell? Aber sie kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil das Lernen alleine nicht genügt. Das ist wichtig, aber nicht alleine. So, worum geht es in dem Text? Wir haben ihn ja schon gehört. Es geht darum, dass die Unmündigkeit überwunden wird, indem man über die Anfangsgründe des Glaubens oder der Belehrung hinauskommt. Was die Anfangsgründe sind, sagt uns das Wort auch ganz genau. Dann geht es darum, dass fleischliches Denken diesem Prozess im Wege steht. Also wenn ich alles fleischlich beurteile, menschlich beurteile, dann komme ich nicht voran. Menschliche Bemühungen sind nicht falsch, nicht zwingend falsch, dass das nicht falsch verstanden wird, aber sie sollten als von Gott gegeben erkannt werden. Das heißt, meine Fähigkeiten, alles was ich produziere aus mir heraus, ist nicht von mir, sondern von ihm. Wenn ich das erkenne, dann ist mein Mühen nicht vergeblich, sondern führt zum Ziel. Wissend, dass, wie wir gehört haben, nämlich Gott es ist, der wachsen lässt. Er lässt wachsen, es ist sein Haus, es ist sein Bau, es ist seine Arbeit, es ist nicht meine Aufgabe, sondern er benutzt mich als Mitarbeiter für seinen Bau, für seine Gemeinde, für sein Haus. Gut, in der traditionellen Weise, wie ihr das von mir gewohnt seid, wollen wir uns die Verse im Einzelnen angucken. Und der Vers 1, ich lese ihn nochmal, hieß ja: Und ich, Brüder, vermochte nicht zu euch zu reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischernen, als zu Unmündigen in Christus. Es ist interessant hier, dass Paulus ein Kapitel vorher schon mal ein ähnliches Thema hatte, in dem er gesagt hat, es gibt seelische Menschen, die nichts von den Tiefen des Geistes Gottes verstehen. Es ist ihnen eine Torheit. Also ein seelischer Mensch versteht davon nichts, sagt Paulus ein Kapitel vorher. Jetzt nennt er hier die Korinther aber nicht seelische Menschen, sondern er sagt zu ihnen, sie sind Unmündige in Christus und nennt sie Brüder. Das heißt doch, es sind keine seelischen Menschen, die auf das Seelische achten, sondern sie sind Brüder in Christus, aber noch unmündig. Das heißt, sie sind in einem fleischernen Zustand. Der Grundtext unseres Neuen Testamentes unterscheidet zwischen fleischern, das heißt aus Fleisch bestehend, und fleischlich, das heißt eine Gesinnung haben, eine entsprechende. Und hier sagt er, ihr seid Fleischerne, aber in diesem fleischernen Zustand, wir sind auch Fleischerne, gell, alle, in diesem fleischernen Zustand denkt und handelt ihr jetzt auch noch fleischlich anstatt geistlich. Also das Geistliche ist wichtiger. Sie hatten also noch nicht den Zustand erreicht, die Korinther hier im Wesentlichen, wie er das dann später hier im Kapitel auch nochmal ausdrückt, auch schon im Kapitel 2 darauf hingewiesen, dass ein geistlicher Mensch, der auch fleischern ist, gell, ein geistlicher Mensch, alles beurteilen kann. Natürlich nicht alles, was in der Welt gibt, sondern wir müssen uns an den Kontext halten. Es geht darum, heilsgeschichtlich, biblisch alles zu beurteilen. Also ein geistlicher Mensch kann das alles beurteilen. Und hier sagt er zu den Korinthern, ihr seid noch nicht geistlich, ihr seid noch fleischlich, ihr könnt das also noch nicht beurteilen. Und wie es im Vers 2 ja dann heißt, ihr braucht noch Milch, wenn wir an das Wachstum eines Kindes denken, das ja mit Milch groß wird. Die erste Flasche hat hoffentlich Milch drin, gell? Und die man zu trinken bekommt. Es geht also auch darum, dass wir nicht sagen, wir sind von Anfang an komplett. Das gibt es auch nicht. Denn Johannes schreibt ja in seinem ersten Brief davon, dass es Kindlein gibt, dass es Jünglinge gibt und dass es Väter gibt im Glauben. Also wir haben eine Wachstumsphase zu durchleben. Vom Glaubensanfang bis dahin, dass du dann so weit bist, dass du alles nach Paulus Worten beurteilen kannst. Also wachstümlich. In Epheserbrief Kapitel 4, 14 macht Paulus auch noch einen interessanten Hinweis. Er sagt, es gibt welche, die hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Das passiert dann, wenn du nicht bereit bist oder fähig oder wie auch immer, dir durch dein Bibelstudium einen Stand zu erarbeiten, aufgrund dessen du beurteilen kannst, ob das, was da einer erzählt, zu deinem Verständnis passt oder nicht. Hat mal jemand gesagt, der Theologiestudent an der Uni, der hört den Professor 1, gell, der sagt, sagt irgendwas, dann kommt der nächste, Professor 2, der sagt was ganz anderes, und dann kommt der dritte, der sagt gerade das Gegenteil. Und spätestens beim 10. Mal müsste man ja mal wach werden, gell, dass man sagt, also jetzt will ich selber wissen, wie genau das denn wirklich ist. Und er gibt sich mal Mühe, durch ein eigenes Studium dahinter zu kommen. Also die Beurteilung der biblischen Maßstäbe, Grundsätze, Anweisungen, was immer das sein mag in deinen Augen, die geht nur, wenn ich mir selber einen Glaubensstand in Anführungszeichen erarbeite. Glaube ist ja geschenkt, später kommen wir nochmal da drauf. Aber in diesem Bewusstsein meines Bibellesens oder Bibelstudiums muss ich im Hinterkopf haben, das ist ein Brief an mich. Der wird jetzt mein Leben verändern. Ich will das verstehen für mich. Und nicht, wenn du Bibel liest, dann dran denken, ja genau, wenn der das mal lesen würde, gell, oder der das mal lesen würde, dann wäre es besser, wie auch immer. Es geht nur um uns. Du liest für dich das Wort Gottes und er sagt dir, was es für dich bedeutet. Jesus hat mal was gesagt, das scheinbar widerspricht, in Matthäus 11, 25. Da sagt er, redet er mit seinem Vater und sagt, ich bekenne dir frei heraus mit Freude, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Sachverhalte, Evangelium, Wort Gottes, weg von den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen enthüllt. Jetzt sagt Paulus, ihr seid ein Unmündiger, gell? Und Jesus sagt, den Unmündigen hast du es enthüllt. Klingt wie ein Widerspruch. Nein, am Anfang sind wir alle unmündig und den Unmündigen von Anfang an, für die gilt die Botschaft. Wenn du jemandem von Jesus erzählst und der macht gleich den Rollladen runter und geht weg, dann ist er nicht dafür bestimmt. Wenn du jemandem was erzählst und er fragt dann, warum, wieso und interessiert sich dafür, dann weißt du, der hat noch keine Ahnung, weil er hat das alles noch nicht gehört, aber er ist von Gott dafür zugeordnet, jetzt das Wort Gottes zu hören. Also der Unmündige wird der Erste sein, der darauf hört, weil die Gescheiten in diesem Kosmos, da gibt es, wir haben in der letzten Predigt drüber gesprochen, die Gescheiten in diesem Kosmos, da gibt es auch welche, die worttreu sind, aber es sind weniger. Also die meisten Akademiker haben ein Problem damit, weil sie durch ihre weltliche Weisheit daran gehindert werden, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und deswegen sagt Paulus hier, ihr seid keine seelischen Menschen, ihr seid aber Unmündige, ihr müsst noch wachsen und deswegen kriegt ihr jetzt Milch zum Trinken von mir und nicht feste Speise, denn noch nicht vermochtet ihr es, ja noch nicht einmal jetzt vermögt ihr es. Er hat sich ja sehr viel Mühe gemacht mit den Korinthern, die mochten ihn nicht so doll. Da gab es immer wieder Streit und Schwierigkeiten und auch Spaltung in der Versammlung. Das kommt ja dann noch hier in den nächsten Versen. Und Paulus hat sich immer wieder abgemüht, ihnen zu helfen. Und jetzt ist die Frage, von welcher Milch reden wir hier, wenn es um die Milch des Wortes Gottes geht. Milch ist gut für den Anfang des Wachstums, keine Frage. Aber das kannst du nicht dein ganzes Leben machen. Du kannst nicht ganzes Leben lang von Milch leben. Wird schwierig, ja? Dann fehlen viele andere Dinge. Es hindert das Wachstum. Und der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 5 gibt uns einen Hinweis, Versen 12 und 13. Und wenn ich das so lese, ich glaube ja, dass das Paulus geschrieben hat, gell? Aber ich sage immer der Hebräerbriefschreiber, damit ich keinen Ärger kriege. Und wenn du jetzt hörst, was der Hebräerbriefschreiber zu dem Thema schreibt, in Kapitel 5, 12 und 13, dann vielleicht denkst du, ah, Paulus, keine Frage. Also denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, sagt der Schreiber hier, habt ihr wiederum Bedarf, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen, nicht der festen Nahrung. Denn jeder, der Teil hat an der Milch, ist unerfahren betreffs des Wortes der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Hast du gemerkt? Die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes, davon redet er hier. Wenn du ein Kapitel weiter guckst beim Hebräerbrief, dann sagt er, was das ist, gell? Die Anfangsgründe des Wortes Gottes. Im Kapitel 6 gleich die ersten beiden Verse, nämlich die Lehre vom Taufen, außerdem der Handauflegung, außerdem der Auferstehung Gestorbener und dem äonischen Urteil. Anders ausgedrückt, es geht um Taufe, Geistesempfang, Auferstehung und Gericht. Ich lasse die ersten beiden mal weg, gell? Alleine schon das Thema Auferstehung und Gericht sind Anfangsgründe des Glaubens. Jetzt frage ich uns, gell, muss gar nicht woanders hingucken, wie bewandert seid ihr in diesen Anfangsgründen des Glaubens, wenn es um Auferstehung und Gericht geht. Ich glaube, da wird es schon ganz schön eng. Gell? Also wir merken hier, Der Anspruch ist ziemlich hoch, den hier Paulus legt. Die Latte ist sehr hoch. Wenn Auferstehung Gestorbener und das Gerichtsurteil Anfangsgründe des Glaubens sind, was ist dann mit den anderen Themen, ja, die es noch so alle gibt? Also wir merken, feste Speise ist also mehr, als dass ich nur weiß, es gibt die Auferstehung Gestorbener und auch das Gericht. Und wenn wir über die feste Speise reden, dann mache ich euch jetzt ein paar Beispiele, Vorschläge. Also Paulus spricht davon, dass er nicht wagt, irgendetwas anderes zu reden, als das, was er von Christus hat. Römer 15, 18. Also er hat es von oben. Jakobus schreibt in Kapitel 3, die Weisheit von oben ist es, die gerecht ist. Der Petrus schreibt in 2. Petrus 1, dass die Prophetie niemals von Menschen ist, sondern immer von oben. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass wir die Salbung mit dem Geist haben, von oben. Ja. Also du merkst, die feste Speise, um die es geht, ist zumindest grundsätzlich mal von oben her angeordnet. Es ist nichts, was von unten kommt oder hier ist, sondern das kriege ich von oben geschenkt, durch den Geist Gottes. Und wenn wir da thematisch in die Tiefe gehen wollten, dann müssten wir sagen, feste Speise, dazu gehört zum Beispiel auch das Ziel der Heilsgeschichte. Römer 11, 36, es ist alles aus Gott, es hat durch ihn bestanden, es wird in ihn zurückgeführt, sagt Paulus. Wer versteht denn sowas? Das ist feste Speise, gell? Oder er schreibt in 1. Korinther 15, dem berühmten Auferstehungskapitel, im Vers 28, Gott wird mal allen alles sein. Ja, wer versteht denn das schriftgemäß? Da wird es doch schon sehr eng. Oder Römer 9 bis 11, die ganze Abhandlung über Israel. Das Volk ist nicht verworfen, verloren, sondern es wird komplett gerettet, schreibt Paulus. Selbst die wilden Ölzweige, das heißt die verwilderten Israeliten, die werden zurückkommen. Ja, wer versteht denn sowas? Ich komme ja viel rum, gell? Wir haben auch viel Bibelstunden und was nicht alles. Das sind Themen, das ist feste Speise, von denen die allermeisten einfach keine Ahnung haben. Ist so, gell? Tut mir leid, dass ich sagen muss, aber Paulus macht uns darauf aufmerksam. Wenn schon Auferstehung und Gericht die Anfangsgründe sind, was ist dann mit den anderen? Oder Rechtfertigung aus Glauben. Rechtfertigung aus Glauben ohne Werke. Ja, wer versteht denn das? Oder wenn wir an die verborgene Gottesweisheit denken, Paulus schreibt in 1. Korinther 2, hier in ein Kapitel vorher von unserem Text, wir sprechen Gottesweisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Äonen, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit vorsehen hat. Wer kennt denn die 15 Geheimnisse Gottes, die alle im Wort Gottes stehen? Wir haben hier schon drüber gepredigt. Oder in Hebräer 5, Vers 14, das Wort Gottes, füge ich an, ist für vollendungsgemäße, das heißt, der Grundtext treu ausgedrückt, für solche, die zielgemäß glauben und denken und leben. Für vollendungsgemäße ist die feste Nahrung, für die, die aufs Ziel schauen, die das Ziel interessiert. Und das führt dazu, dass sie beurteilen können, was ideal ist und was übel ist. Also das Urteilsvermögen wird gestärkt. Und was noch interessant ist, dass Paulus schreibt in Römer 8, Vers 17, wenn du Miterbe Jesu bist, ein Kind Gottes, dann bitteschön, musst du auch mitleiden. Und da frage ich, wer sagt da hier, gell, ich mach mit. Da wird es so eng. Ja, das sind feste Speise des Wortes Gottes. Der niederländische Theologe O'Neill, den kennt ihr sicher auch, zumindest vom Namen her, der hat mal einen schlauen Satz geschrieben zu diesem Thema, nach Hebräer 5, Vers 12, da sagt er, Milch ist also das Wort über Christus auf der Erde. Die feste Speise ist das Wort über Christus im Himmel. Zahllose Christen leben auch heute ausschließlich von dieser Milch. was nochmal die Gruppierung, Gemeinden und wo auch immer hingehen, ich kenne ja auch einige, wie viel wird gepredigt über die Evangelien? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes wird schon dünner. Ist ja nicht falsch, gell? Aber was hat Paulus gesagt? Sie lernen immer, aber kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil sie auf der Stelle treten. Das heißt, wir müssen auch heilsgeschichtlich mal weiterdenken können. Es gibt ja nach Matthäus, Markus, Lukas auch noch andere Bibelbücher. Da gibt es auch noch das ganze Alte Testament. Von dem hat Jesus gesagt, das ganze Alte Testament redet von mir. Also wo erfahren wir die gesamte Christologie aus der ganzen Bibel? In welcher Gemeinde wird das gemacht? Und da sieht es arg mager aus und Neil hat recht. Gell? Und wenn hier Paulus weiterfährt im Vers 3 und sagt, denn ihr seid noch Fleischliche, denn wo Eifersucht und Hader unter euch sind, seid ihr da nicht Fleischliche und wandelt gemäß Menschenweise. Und er bringt ja dann das Problem zur Sprache im Vers 4, weil er sagt, die einen sagen, die gehören zu mir, die anderen gehören zum Apollos, gell? Was für ein Unsinn. Also das fleischliche Denken, im Fleisch, sagt Paulus, wohnt nichts Gutes und das Fleisch ist von Adam her eben schlecht, völlig klar, aber es liegt ja nicht mehr an meiner Verantwortung. Jesus hat für die adamitische Verfehlung, und das betrifft die ganze Menschheit, auf Golgatha bezahlt. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen. Es ist fertig. Aber kein Aberglaube, sondern ein göttliches Aber, heißt, wenn ich schon weiß, dass ich adamitisches Fleisch noch habe, ein fleischherrner Mensch bin, dann dürfe ich nicht darauf bauen oder darauf vertrauen, sondern ich muss, wie Paulus in Römer 8 schildert, davon loskommen und muss wissen, dieses Adamitische ist unwirksam gemacht. Jetzt gilt das Geistliche in Christus. Und da kann ich nicht rumjammern, dass ich ein armer Sünder bin, sondern kann sagen, danke, dass du dafür bezahlt hast und jetzt hilf mir, dass ich damit ordentlich leben kann. Das ist die Bibelbotschaft. Und ich möchte mal ein paar Verse lesen aus Römer 8, ab Vers 5. Da sagt Paulus, denn die, die gemäß Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die gemäß Geist sind, die haben auch Fleisch, gell? Wir sitzen ja alle hier. Die gemäß Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist, trotz der fleischlichen Menschlichkeit. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie unterordnet sich dem Gesetz Gottes nicht, denn sie vermag es auch nicht. Das Fleisch kann sich nicht unterordnen. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Also wenn du auf Fleisch baust, kannst du Gott nicht gefallen, sondern glaub doch, was da steht. Das Fleisch ist unwirksam gemacht, es gelten die geistlichen Maßstäbe. Die interessieren mich. Daran will ich wachsen. Und deswegen sagt uns die Schrift, ja, es ist genug, Petrus redet, ja, es ist genug, dass er in der Vergangenheit, wie die Nationen gewandelt seid, wie die Menschen gewandelt seid. Oder Paulus schreibt in Epheser 5, einst wart ihr Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Gell? Also da ist doch was passiert, hat sich doch was geändert. Und jetzt komme ich und jammer wieder über mein Fleisch, weil das nichts taugt. Es ist unwirksam gemacht. Und deswegen hängen wir uns auch nicht an Menschen, nicht an Personen. Denn wenn jemand sagt, ich bin des Paulus, hier Vers 4, und ein anderer ich des Apollos, seid ihr dann nicht wie die Menschen? Ja genau, das ist doch typisch menschlich, dass man sich an Menschen bindet. Das gilt für jedes Gebiet. Personelle Bindungen zerstören die Einheit des Geistes. Wir gehören zu keiner Kirche, Gemeinde, Organisation, zu keinem Papst und was es sonst noch alles geben mag. Die verschiedenen Denominationen und die Abgrenzungen, die es gibt, sind gegen den Geist der Schrift und des Geistes Gottes. Jede Benennung ist fleischlich. Innerhalb der Christengemeinde gilt das und auch nach außen hin. Wir brauchen keine Organisation, wir brauchen keinen Dachverband. all diese menschlichen Dinge verdrängen den Geist. Als wir vor 25 Jahren ungefähr hier die Gruppe gegründet haben, auch Reinhold und ich, ja, dann wurde hinterher kurz gefragt von dem einen oder anderen, zu wem gehört ihr denn, gell? Oder wie nennt ihr euch oder irgend sowas. Da haben wir immer gesagt, wir sind Glaubende in Christus, gell? Ich brauche keinen Namen. Wenn ich schon lese, freie Christengemeinde, freie evangelische Gemeinde, freie Brüder, was es sonst noch alles gibt, schon allein das Wort frei davor macht mich verdächtig. Die freien Brüder kenne ich. Ich weiß, wie die im Gruppenzwang leben oder irgendwelche Mormonen oder Adventist oder Zeuge Jehovas und was es sonst noch alles geben mag. Ich war 30 Jahre in einer Sekte, ich weiß, wie das funktioniert. Das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Die Einheit des Geistes leidet unter diesen verschiedenen Denominationen. Und ich habe eine ganz alte Bibel, die Berlenburger Bibel, vielleicht schon mal gehört. Die ist von 1737. Zumindest die Ausgabe, die ich habe. Und da schreibt einer zu diesem Thema vor 280 Jahren. Wohlgemerkt, vor 280 Jahren. Ich zitiere, nicht nur Ordensleute nennen sich von verschiedenen Menschen, da der eine sagt, er sei ein Augustiner, der andere ein Benediktiner, der dritte ein Franziskaner, der vierte ein Dominikaner, sondern auch an Religionssektennamen fehlt es ja nicht. Da gab es noch mehr davon, gell? Und ein jeder meint, er habe in seiner Religion und bei seiner Partei den Kern der Nuss und die anderen haben die Schale. Da ist doch überall nichts als lauter Hülsen und Schalen sind. Ja, das hat mir gut getan, gell, als ich das gelesen habe. Was ist denn der Kern der Nuss, wenn es ums Geistliche geht? Der Kern der Nuss ist doch Jesus. Es rühmt sich niemand in Folge von Menschen, denn alles ist euer, sagt Paulus. Ihr aber seid es Christus, Christus aber ist Gottes. Ich gehöre zu Christus. Ich gehöre zu keiner Organisation, egal wie sie heißt. Ich war schon bei Taufgottesdienst dabei vor vielen Jahren und dann hat jemand gesagt, ich lasse mich, also Zeugnis geben, ich lasse mich heute taufen hier in der großen Gemeinde, waren 600 Leute. Weil ich verbindlich zu dieser Gemeinde gehören will. Ja, was ist das denn für einen Taufe? Das kannst du doch vergessen. Da lässt sich jemand taufen, weil er zu einer menschlichen Organisation gehören will. Wenn schon Taufe, dann muss das ein Zeugnis sein für die Engel und für die Menschen und für Christus, von Christus. Aber nicht, um sich an irgendeine Gruppe zu binden. Deswegen sagt doch Paulus hier, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Die sind Diener, Diener, durch welche ihr gläubig geworden seid, und zwar so, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Die Aufgabe der Menschen, wenn sie schon Verantwortung tragen, ist, den anderen zu dienen, damit sie zum Glauben geführt werden können. Darum geht's. Ich muss als Prediger der Versammlung dienen. Ich dürfe mich nicht bedienen lassen, in jeder Weise. Ich reise nicht durch die Weltgeschichte, um bedient zu werden, um in Basel was Gutes zu essen, sondern ich reise dahin, weil ich denen das Wort Gottes bringen will. Und da sitzen 50 Leute, die wollen das hören und die freuen sich darüber. Da liegen 5, 6 Handys rum. Da wird das aufgenommen, gell? Und die sind begierig nach dem Wort, gell? Deswegen fahre ich dahin. Wenn die da sitzen würden, dann würden sie sagen, hoffentlich ist die Stunde bald rum, ja, dann bleibe ich lieber daheim. Gell? Also man muss doch merken, dass das Wort trifft. Wie hat er am Anfang gesagt, wenn du selber kein Feuer hast, kannst du auch kein anzünden. Also wir müssen doch auch selber vom Wort überzeugt sein, wenn du mit dem anderen darüber reden willst. Und jetzt lasst uns nochmal angucken, was es heißt, Diener am Wort Gottes zu sein, was die Bibel uns dazu sagt. Es geht auch immer darum, was sagt das Wort Gottes zu irgendeinem Thema. Mich interessiert nicht, was der Herr Pfarrer sagt oder sonst irgendjemand. Das sind alles gute Leute. Ich habe nichts gegen die, wenn sie schriftgemäß verkünden. Aber mich interessiert immer, und das sage ich auch euch schon oft, glaub mir kein Wort, guck selber nach. Ja? Guck du in deine Bibel, ob das stimmt, und red nicht einfach was nach, was ich sage. Also, was macht ein Diener Gottes? Paulus sagt, 2. Korinther 4, 5, wir verkünden nicht uns selber, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selber aber als Sklaven, als eure Sklaven, als eure Diener, wegen Christus. Gell? Wenn ich manchmal das Brimborium sehe bei großen Religionen, da sage ich manchmal zu meiner Frau, wenn das mal im Fernsehen kommt, sag, guck, so ist Jesus auch rumgelaufen. Gell? Und ja, das reicht eigentlich. So, wir haben noch weitere Hinweise. In 2. Korinther 5 macht Paulus uns, dir und mir, klar, was wir für einen Auftrag haben. Er sagt, wir sind für Christus gesandt, indem Gott gleichsam durch uns zuspricht. Ja, wenn du mit Leuten redest, hat Gott dich gesandt, dass du denen weiterhilfst. Es geht auch nicht um mich. Wir sammeln doch keine Mitglieder oder Leute. Hast du hier was unterschrieben, dass du heute früh hier sitzt? Gell? Das ist doch Unsinn. Hier gibt es keinen Mitgliedsantrag und gar nichts. Das ist eine ganz private Versammlung, wie sie auch Paulus gemacht hat oder die anderen Apostel. Die haben sich im Haus von irgendwem getroffen, auch mal in der Schule des Johannes. Wir sind auch 16 Jahre lang in einer Musikschule gewesen in Büdingen. Ihr könnt euch noch erinnern, gell? Wir waren auch schon im Hotel. Und wenn hier der Kirchenraum nicht zur Verfügung steht, dann sind wir auch schon da drüben im Hotel gewesen. Gell? Also wir brauchen keinen Tempel oder sonst irgendwas. Wir sind der Tempel Gottes, wie Paulus sagt. Also ein Diener Christi ist auch ein Diener am Evangelium. Kolosser 1, 23. Evangelium, gell? Was heißt denn das? Das heißt für mich gute Nachricht, gell? Gute Botschaft. Egal wie du es nennen willst, ist was Gutes. Gell? Also das Gute, die gute Botschaft der Bibel ist, dass Gott alles in seine Herrlichkeit zurückführt. Gell? Das ist für mich eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die heißt, die meisten Leute sind verloren für immer. Das ist keine gute Nachricht. Die steht auch nicht in meiner Bibel. Gell? Und daran siehst du schon, alleine dieses heilsgeschichtliche Geschehen, wer das verstehen darf, da wird wahrscheinlich nicht allzu viele Zuhörer finden. Das sind immer kleine Gruppen, zumindest meine Erfahrung. Als ich aus meiner Religion rausgeflogen bin, habe ich gedacht, ich habe ja auch Kongresse organisiert mit 10.000 Leuten, da habe ich immer gedacht, ja, das ist es, gell? Das mache ich jetzt mit Jesus, gell? Jetzt mache ich mit Jesus eine Riesenversammlung. Ihr seht ja, wie viel das geworden sind, gell, in 25 Jahren. Also das ist nicht, darum geht es nicht. Es geht um das Wortgemäße. Und das Wortgemäße, das sind nicht viele, die darauf hören. Es ist leider so. Und dazu gehört auch, wie eingangs schon gesagt, als Diener Christi muss ich den Geist der Sache beachten. Es geht nicht um den Buchstaben. Der ist auch wichtig, keine Frage. Aber den Buchstaben muss ich geistgemäß anwenden. Jetzt erinnert euch an den Hur in Korinth, gell, wie Paulus immer dann argumentiert hat. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt ist genug, gell, der ist genug gestraft, jetzt lasst ihn endlich wieder dran teilnehmen. Also wir müssen darauf achten, dass wir nicht päpstlicher sind als der Papst. Den Spruch, den lasse ich noch gelten, gell, dass wir nicht wortgemäßer auftauchen als das Wort selber. Das Wort war doch Christus. Das lebende Wort Christus selber. Guck dir sein Leben an, sein Handeln, sein Reden, sein Umgang mit den Theologen des ersten Jahrhunderts, dann hast du genau das Bild, was wir brauchen und die Handlungsmöglichkeit, die uns auch offen steht hier. Ein Diener Christi verdankt alles der Gnade Gottes, sagt Paulus in 1. Korinther 15, 10. Alles ist Gnade, alles ist geschenkt. Diener Gottes sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, sagt Paulus. Geheimnisse Gottes gibt es nach meiner Rechnung 15, manche haben 14, ist auch egal. Selbst wenn du ja schon 10 davon verstehen würdest, wäre das ein Riesenfortschritt. Gell? Also wie viel verstehen wir von den Geheimnissen Gottes? wir sollen Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Wenn du ein Verwalter bist und hast keine Ahnung, was in deinem Bestand ist, dann fließt du bei nächster Gelegenheit raus. Gell? Also ein Verwalter sollte besser Bescheid wissen über den Bestand, in dem, wenn es ein Bauerngut wäre oder was auch immer, als der Besitzer selber. Gell? Warum hat er einen Verwalter? Weil er sich dann darauf verlässt und sagt, wenn ich was wissen will, dann weiß der das, gell? Wenn es um Sachdinge geht. Ja. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Meine Herren, was für ein Anspruch. Gell? Und jetzt sitzen wir da, das haben wir letztens, dann war das vor 4 Wochen, wo einer dann gefragt hat, ja, was sag ich denn, wenn die Leute sagen, muss ich das alles wissen? Ja, nee, musst du nicht. Gell? Du kannst auch weiter schlafen. Überhaupt kein Problem. Dann muss ich das alles wissen. Wenn ich Jesus liebe, dann will ich alles wissen von ihm. Wenn ein junger Mann eine junge Frau liebt und die ist auch noch Ausländerin, dann lernt er noch deren Sprache, gell? Bloß damit er sich mit der unterhalten kann. Kann er auch sagen, mich interessiert das, ich liebe sie, mich interessiert das gar nicht, was sie denkt und glaubt. Ist das Liebe, gell? Nein, also ein Diener Gottes ist dem Wort treu. Das heißt, die Worttreue steht oben dran. Und jetzt hat Paulus hier noch gesagt, das Ganze hast du dir nicht selbst angeeignet, sondern der Herr gibt einem jeden. Der Herr gibt einem jeden. Das ist doch schön, gell? Jetzt kannst du dich zurücklehnen und sagen, ja, mir hat das nicht gegeben, also brauche ich mich auch nicht drum kümmern. Ganz so ist es nicht. Sondern es gibt eine schöne Begebenheit, der Jünger von Johannes dem Täufer, der hatte ja auch so eine Fangemeinde bei sich. Und als Johannes anfing zu taufen, nachdem er Jesus getauft hatte, und dann haben Jesus und seine Lernenden, seine Jünger auch getauft. Und jetzt kommen die seine Nachfolger, die kommen dann zum Johannes, dem Täufer, und sagen, Mensch, da ist einer, der tauft auch, gell? Dürft er das überhaupt? Du bist doch hier der Täufer. Menschen denken, gell? Organisation, wir sind jetzt die Richtigen. Und was hat Johannes? Johannes, der Täufer, sagt dann zu seinen Lernenden, ein Mensch vermag nichts zu empfangen, nicht eines, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben worden ist. Mit anderen Worten, lass den taufen. Gell? Wenn Gott das nicht will, wird es das nicht geben. Gell? Da muss ich mir wieder an die Nase fassen. Gell? Also viele Sachen gibt, die mir nicht gefallen. Und dann muss ich wieder sagen, ja, wenn Gott das genehmigt hat, kann ich nicht meckern. Also, wir haben alles empfangen. Paulus sagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Gell? Also alles, egal was das ist, hast du empfangen. In Römer 12, Vers 3 haben wir ja die klassische Stelle, wo es heißt, denn ich sage, durch die mir gegebene Gnade, jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei, und jetzt kommt's, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilte. Du hast nicht nur den Glauben geschenkt bekommen, sondern auch noch das Maß des Glaubens. Es gibt also unterschiedliche Maße, offensichtlich. Und Gott gibt nicht nur den Glauben, er gibt auch Gnadengaben. Ist ja Paulus' großes Thema, 1. Korinther 12. Ich will die jetzt nicht behandeln, aber eine Gnadengabe hat jeder. Steht in Römer 5, Vers 5. Da heißt es, der Geist Gottes hat die Liebe Gottes in unseren Herzen, dritter Fall, ausgegossen. Der Geist in unserem Inneren hat die Liebe Gottes ausgegossen. Die Gnadengabe hat jeder. Sagt eine Schwester in einer Versammlung, in unserer Versammlung ist gar keine Liebe, gell? Und hat der Prediger zu ihr gesagt, du bist doch dort. Ja, das war so ein Denkanstoß. Du bist doch dort, also gibst du nach Liebe. In der Welt sagt man ja, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Gell? Das wäre auch so, da habe ich schon nur verkehrt rum. So, was sagt Paulus noch hier? Er differenziert jetzt noch und sagt, Apollos und Paulus sind nicht wichtig, sondern, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat getränkt oder gegossen. Und wer lässt wachsen? Gott lässt wachsen. Ich gieße fast jeden Abend unsere vielen Blumen. Gell? Meine Frau ist ein Blumenfreund. Und das ist eine lange Rabatte. Gell? Ich laufe 15 Meter, dann noch einmal 4 Meter. Und dann nochmal ums Haus rum. Dann kommt noch der Salat. Gell? Also so Viertelstunde, 20 Minuten, da stehe ich mit der Spritze jeden Abend im Garten. Hätte ich früher nie gemacht. Gell? Aber heute tut mir das gut. Man muss auch mal was anderes machen. Also aber dieses Jahr wächst der Salat schlecht. Gell? Was machen wir da? Wir ziehen auch mal so an den Salatpflanzen, gell? Dass die schneller wachsen. Nutzt nichts. Es nutzt nichts. Gott gibt das Wachstum. Gell? Wir haben gepflanzt, wir haben gegossen. Jetzt müssen wir warten, bis was wächst. Gell? Dieses Jahr wächst es schlecht bei uns. Vielleicht liegt es an der Erde oder am Mond. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Also das ist für mich so ein Beispiel. Gell? Gott lässt wachsen, da kann ich überhaupt nichts dran ändern. Und wenn es um seinen geistlichen Tempel geht, der wir ja sein sollen, nach mehrfacher Aussage des Apostels Paulus in 1. Korinther 6, dann baut er auch diesen Tempel. Wir sind, schreibt Paulus an die Epheser im Kapitel 2, Hausgenossen Gottes, wir werden aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckspitze ist, in welchem der ganze Wohnbau zusammengefügt wächst, einem heiligen Tempel im Herrn. Gott lässt auch seinen geistlichen Tempel bauen, nämlich er selber macht das. Ihr ist passiv, ihr werdet aufgebaut. Wir werden gebaut. Der Leib wächst aus dem Haupt, 2. Kolosser 2, Vers 19. Das, aus dem Haupt wächst der ganze Leib. Hast du schon mal ein Embryo gesehen? Im Mutterleib, ganz früh, gell? Das ist dann nur Kopf und so ein bisschen Zippelchen da dran. Und aus dem Kopf, der größer wird, wächst dann der ganze Leib heraus. Gell? Also das ist ein tolles Bild. Und so sagt Paulus ja auch, der Leib des Christus in Haupt und Gliedern, der Leib wächst aus dem Haupt heraus. Gell? Das ist der Punkt. Und das Wachstum, das machen nicht wir, sondern er. Deswegen hat ja Paulus geschrieben im ersten Kapitel schon von seinem ersten Korintherbrief, Gott hat die auserwählt, die nichts sind. Und dazu hat er sich selber auch gezählt. Warum? Er hat seine ganze weltliche Weisheit über Bord geschmissen. Er hat gesagt, das ist alles Müll. Und deswegen, was hast du, was du nicht empfangen hast? Gell? Demnach, daher ist es auch nicht Sache des Wollenden, schreibt er, als er über Pharao redet in Römer 9, es ist nicht Sache des Wollenden, aber auch nicht des Laufenden, sondern des erbarmenden Gottes. Gell? Ach, dass der Pharao da so einen Blödsinn machen konnte mit den Israeliten, das war Sache Gottes. Gell? Und Mose hat das erkannt. Und von daher, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir machen, was er will. Wir handeln wortgemäß und das Wachstum gibt er selber. Deswegen dann im Vers 8 der Hinweis, der Pflanzende aber und der Tränkende sind eins. Jeder aber wird den eigenen Lohn empfangen, gemäß der eigenen Mühe. Ja, die sind eins. Der Leib des Christus ist eine Einheit. Ob ich jetzt Finger bin oder Zehe oder Auge oder Ohr, das spielt da keine Rolle. Jedes Glied am Leibe des Christus hat seine Aufgabe. Außer zwei Zähne fehlt mir noch nichts, gell? Ich habe alles noch dran. Aber es könnte ja sein, dass man einen Blinddarm verliert oder was alles. Man kann also auch mit weniger leben, keine Frage. Aber es gibt auch Organe, die du unbedingt brauchst. Gell? Ohne Leber wird das nichts. Also wir lernen einem ganz normalen Körper oder Leib, dass jedes eine Aufgabe hat. Und so ist es auch mit dem Christusleib. Sie sind alle gleichwertig, weil sie gebraucht werden für das eine große Ziel, nämlich die Erhaltung dieses Leibes und für das, was er zur Aufgabe hat. Und wenn es um Lohn geht, da sagt mir meine Bibel, es gibt Lohn nach Gnade und es gibt Lohn nach Werken. Jetzt die Frage, was bin ich für ein Kerl, gell? Tue ich was aus Gnade oder tue ich was aus den Werken heraus? Und da hat Paulus ein ganz hervorragendes Beispiel gebracht mit dem Abraham in Römer Kapitel 4. Ich lese das mal kurz und dann wirst du gleich merken, er bezieht sich auf 1. Mose wo da der Knackpunkt ist. Paulus schreibt in Römer 4, auf Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er Ruhm, jedoch nicht vor Gott. Denn was sagt die Geschriebene? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott hat ihm gesagt, dein Same wird wie die Sterne des Himmels werden, 1. Mose 15, 6. Darauf bezieht er sich hier. Dem Wirkenden, also der was tut, wird der Lohn nicht gemäß Gnade gerechnet, sondern gemäß Schuld. Dem Wirkenden aber, der auf den vertraut, der den Gott Unehrenden rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Wirken tun alle, aber der eine meint, ist meine Kraft, gell? Und der andere verlässt sich auf die Gnade Gottes, auf sein Handeln. Und die Abraham-Geschichte ist insofern interessant, weil in 1. Mose 22, nachdem der Abraham den Isaak opfern sollte, da kam doch ein Engel, hat ihn dran gehindert und dann hat er den Schafbock oder den Widder da geopfert. Das ist ja ein Bild auf das Opfer des Christus, ja, aber an der Geschichte lernst du etwas. Im Vers 11, 1. Mose 22, 11, da redet der Engel zum Abraham. Und der Engel sagt zum Abraham, nun weiß ich Engel, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Ich, Engel, staune, dass du das gemacht hast und hast mir deinen Sohn opfern wollen, gell? Er sagt nicht, du hast einen Gott opfern wollen. Und fünf Verse weiter, im Vers 16, spricht der Engel wieder. Aber dieses Mal zitiert er Gott selber. Und zwar sagt er hier im Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, spricht Yahweh, also Gott, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde. Und hier tun die Übersetzer, die meisten Übersetzer, ein mir einfügen, was nicht im Grundtext steht. Der Engel sagt hier, zitiert Gott, und Gott hat gesagt, du hast deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Da steht nicht mir vorenthalten, weil das mir gehört zum Engel. Und daran sehen wir, die Prüfung des Abraham diente zur Belehrung der Engel. Gott hat das nicht gebraucht. Der wusste, wie Abraham reagiert. Versteht ihr? Und darum geht es hier. Der Lohnempfang aus Werken erfordert immer eine Handlung. Während der Lohnempfang aus Gnade ist eben Gnade, gell? Da muss ich nichts für ihn tun. Und am Abraham war das deutlich. Er hat Gott geglaubt, er war treu. Und Gott wollte nicht, dass er seinen Sohn opfert, sondern die Engel wollten das. Und haben gesagt, prüf mal dem seinen Glaube, so toll kann der auch nicht sein. Und das Ergebnis war, die Engel haben gesehen, dass der Glaube doch so groß war, wie Gott schon vorher gewusst hat. Das ist das klassische Beispiel dafür, dass die Engelwelt auf Werke guckt und Gott nicht auf Werke schaut, sondern auf die Gesinnung. Die Gesinnung ist wichtig, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, sagt er jetzt abschließend im letzten Vers, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Wohnbau. Er baut. Ich möchte nochmal Epheser 2, Vers 20 und 22 darauf hinweisen, wo er eben deutlich sagt, ich habe es vorhin schon mal gelesen, dass wir aufgebaut werden auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus die Grundlage ist dafür. Niemand baut das Haus Gottes selber, sondern das macht Gott. Wir werden aufgebaut. Und die selber bauen, da brauchst du nur in 1. Korinther Kapitel 3 weiterlesen, dann da spricht Paulus auch über die selber bauen, weil deren Werke werden im Feuer geprüft, heißt es. Und dann verbrennt alles eigene und jeder muss erkennen, meine Werke taugen nichts. Ja, was haben wir heute Morgen gelernt? Gell? Die berühmte Frage aus diesen Versen. Wir, denke ich, haben gelernt, zusammenfassend lässt sich das so sagen, dass die Unmündigkeit überwunden werden muss, indem man sich über die Anfangsgründe der Belehrung Gottes hinausführen lässt vom Geist Gottes. Nicht vom Pastor, gell? Auch nicht von mir. Fleischliches Denken steht dem aber im Wege. Wer fleischlich denkt, kommt nicht dahin. Und dieses fleischliche Denken muss überwunden werden. Ich muss das fleischliche Denken überwinden. Menschliche Bemühungen sind zwar nicht falsch, nicht zwingend falsch, aber ich sollte nicht darauf bauen, sondern ich sollte erkennen, dass auch das von Gott gegeben ist, weil er es ist, der wachsen lässt. Es ist sein Haus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr das mehr und mehr realisiert, auch in eurem Leben, und mehr Geistliche werdet. Trifft mich auch, gell, uns alle, dass wir im Geiste wachsen mögen. Und dazu möge der Herr sein Wort an uns allen segnen. Amen.
Amen.